Von der Reformation bis zur Stadtrechtsverleihung. Mit Johann III. Von Jülich-Kleve-Berg kam Ravensberg 1521 unter die Herrschaft eines Herzogs, der mit einer humanistischen Reform den reformatorischen Strömungen zu begegnen suchte, die Martin Luther 1517 in Wittenberg ausgelöst hatte. Kirchlich gehörten die Pfarreien Bockhorst und Versmold noch immer zum Bistum Osnabrück, dessen Einfluss Johann durch die Maßnahmen zum Aufbau eines eigenen Kirchenregimentes zurückzudrängen bestrebt war. Bereits am 3. Juli 1525 erließ er eine erste, relativ kurze Kirchenordnung, die von den Humanisten und herzöglichen Räten Johannes Gogreve, Konrad von Heeresbach und Johann von Flatten verfasst wurde. Eine weitere Kirchenordnung folgte am 11. Januar 1532, beziehungsweise ihre Präzisierung für alle Territorien, also auch für Ravensberg, am 8. April 1533. Diese Ordnungen gaben den Rahmen der Kirchenpolitik für die nachfolgenden Jahrzehnte vor, denn sie zielten auf eine innerkirchliche Reform bei Anerkennung einiger lutherischer Kritikpunkte. In ihnen verbanden sich Forderungen der frühen evangelischen Bewegung nach reiner Predigt mit der Kritik der Reform- und Humanistenkreise an den Missständen der alten Kirche. Mit seinen ordnungspolitischen Intentionen dieser Via Media als reformkatholischer Mittelweg lehnte der ravensbergische Landesherr die lutherische Reformation zwar ab, konnte sie letztlich aber nur aufhalten, nicht gänzlich verhindern. Der zweiten Kirchenordnung folgte im September 1533 umgehend eine herzogliche Visitation der Pfarreien und anderer kirchlicher Einrichtungen, um Missstände aufzuspüren, der Wirkung der Kirchenordnung nachzugehen und weitere Reformen auf den Weg zu bringen. Wenig überraschend stießen die Visitatoren 1533 in der Grafschaft mehrheitlich auf Pfarrer, die im Konkubinat lebten. So auch im Kirchspiel Bockhorst, wo die Kontrolleure den dortigen Pastor Bernhard im Konkubinat antrafen, denn er hatte, wie sie schrieben, eine Person in sin huis, damit er ein Kind hat, weswegen ihm der Visitator befohlen habe, die Person, so er bi sich hat, von sich zu dein. Dem Versmolder Pastor Johann wurde attestiert, den Ordnungen gemäß zu arbeiten und dass er sich sonst auch erbarlich mit seinem Huis gesinnt und in seinem Wandel halde. Allerdings ging den Visitatoren ein offensichtlich praktizierter Okkultismus zu weit. Da sitzt einer, genannt der Witte Johann, der ist mit seiner Frauen berüchtigt von dem Teufelsbeschwören, das ist Teufel beschwören. Im Wiederholungsfall solle er bestraft werden. Auch der Vikar versagte. Er solle alle Tage eine Miss, also eine Messe, halten, aber das geschuld nit. Insgesamt kann für die westfälischen Territorien der Herzöge von Jülich-Kleve-Berg eine verspätete und nur langsam voranschreitende, zum Teil unvollkommene Reformation im Sinne des Luthertums festgestellt werden. Der herzogliche Druck durch den jesuitischen Einfluss am Hofe konservierte die katholischen Strukturen, sodass sich nur allmählich unter der Hülle der alten Kirche Veränderungen ergaben. Dies alles führte in den Grafschaften Mark und Ravensberg dazu, dass katholisch geweihte Kleriker Pfarrstellen besetzten, die dann Neuerungen in der Praxis des Gottesdienstes nach und nach zuließen und die Kommunion unter beiderlei Gestalt spendeten. Auch Luthers beliebte Kirchenlieder verbreiteten sich. Aber erst 1590 trat mit Pfarrer Gerhard Tittmann die Gemeinde in Versmold als letzte in Ravensberg endgültig zum neuen Bekenntnis über, ohne dass Indikatoren weitergehender protestantischer Gottesdienstpraxis damit benannt worden wären. In Versmold überdauerte der Katholizismus die Zeiten wie in kaum einer anderen Gemeinde des Ravensberger Landes. Der nach dem Tode Herzog Johann Wilhelms von Kleve im Zuge der Erbregelung einberufene Landtag bestätigte 1609 den Konfessionswechsel der nun protestantischen Grafschaft, sicherte aber den verbliebenen Katholiken nicht nur in den adligen Gutsbezirken freie Religionsausübung zu. Die kleine 1720 wohl auf Veranlassung des Klosters Marienfeld errichtete Kapelle auf dem Hof Schulte zur Surlage in Peckelow zeugt bis heute vom Fortbestand des Katholizismus am Tor zum Münsterland. Noch 1828 soll dort die letzte katholische Messe gelesen worden sein, und dies, obwohl seit 1696 die katholische Pfarrkirche St. Johannes Evangelist in Halle-Stockkempen bestand, aus der 1856 schließlich als erste Tochtergemeinde im Kreis Halle die Versmolder Michaelisgemeinde hervorging. Die neuen Strukturen waren sehr fragil, und ehe sie sich hätten verfestigen können, brach der Dreißigjährige Krieg aus, mit dem eine neue Periode der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit begann. Versmold mit dem Ravensberger Land blieben protestantisch, während sich in den angrenzenden Regionen die Rekatholisierung durchsetzte und damit für die nächsten Jahrhunderte scharfe und trennende Konfessionsgrenzen schuf. Dass dies alles nicht zwangsläufig war, zeigen die Zufälle der weltlichen Erbfolgen. Johann Wilhelms Tod im Jahr 1609 löste den jülich-klevischen Erbfolgestreit aus, der auch mit dem Erbvergleich im Vertrag von Xanten im Jahr 1614 noch nicht abschließend gelöst wurde. Provisorisch hatte man sich bereits 1609 darauf geeinigt, das Herzogtum Kleve und die Grafschaften Mark und Ravensberg mit dem Kurfürstentum Brandenburg sowie die Herzogtümer Jülich und Berg dem Herzog von Pfalz-Neuburg zuzusprechen. Dies nahm man zum Anlass, 1909 die 300-jährige Zugehörigkeit Ravensbergs zu Brandenburg-Preußen auf der Ravensburg groß zu feiern, obwohl Ravensberg erst 1647 endgültig an die Hohenzollern fiel. Dass sich diese zur calvinistischen Reformation bekannten, machte die Verhältnisse noch komplizierter. Der katholische Einfluss blieb über den Vertreter des Landesherrn dennoch bestehen. Lübbert de Wendt, der Drost von Ravensberg und Herr auf Schloss Holtfeld, verbündete sich im Dreißigjährigen Krieg mit den katholisch-ligistischen Truppen, denen es immerhin gelang, den lutherischen Pastor Sandhagen aus Bockholzhausen zwischenzeitlich zu vertreiben. Erst mit dem Religionsrezess von 1672 kam letztlich der Konfessionalisierungsprozess im Ravensberger Land zu einem endgültigen Abschluss, indem die lutherische Lehre als Bekenntnis des Landes festgesetzt, Andersgläubigen jedoch ausdrücklich die Ausübung ihrer Religion gestattet wurde. Immerhin waren seit Luthers Thesenanschlag in Wittenberg 155 Jahre vergangen. Die profane Geschichte Versmolds pendelte auch im weiteren Verlauf zwischen dem Status von Dorf und Stadt hin und her. Wie in den Nachbargemeinden Glandorf, Lahr, Dissen, aber auch in Halle oder Buhr bei Melle noch heute gut nachvollziehbar, entstand in Versmold rund um die Kirche ein Häuserkranz, der baulich als Kirchhofsburg, rechtlich als Wickbold, Wibbelt oder Weichbild beschrieben wird. Diese Siedlungsform bot den Bewohnern auch ohne Stadtmauer relativen Schutz vor äußeren Angriffen, dies jedoch zum Preis der größeren Feuergefahr. Das Urbar der Grafschaft Ravensberg von 1556 nennt in Dorf und Bauerschaft Versmold 48 Stellen, von denen 21 frei waren. Danach entwickelte sich die Bebauung nach Süden, Richtung Wiesenstraße und dem späteren Hinterdorf, und Osten, die Berliner Straße, erst im 19. Jahrhundert nach Norden, entlang der Mühlen, später wurde sie Ravensberger Straße genannt, und Westen Richtung Münsterstraße, sodass baulich durchaus ein urbaner Charakter gegeben war. Anders als in Halle, Werther und Bockholzhausen kam es in Versmold jedoch erst 1654 zur Bestätigung der sogenannten Weichbildgerechtigkeit durch Drost Wolf Ernst von Eller als Vertreter des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der in seiner Regierungszeit von 1640 bis 1688 mit zahlreichen Reformen versuchte, sein zersplittertes Territorium aufzubauen und zu stärken. Gewiss noch wichtiger als das Recht, seinen eigenen Bürgermeister und Vorsteher zu haben, war das Recht der freien Handels- und Gewerbeausübung, das in Versmold einem Gewerbezweig zum Aufschwung verhalf, der sehr rasch und dann für 200 Jahre zu einem wirtschaftlichen Leitsektor wurde. Die Produktion von und der Handel mit Leinen. Hatte zunächst das reichliche Wasser von Ahr und Hessel als naturräumliche Gegebenheiten, den Hauptnahrungszweig des Städtchen, den Linnenhandel, so sehr begünstigt, indem es die trefflichen Bleichen darbietet, so wurde auf der Grundlage der Bielefelder Leggeordnung von 1678 im Jahre 1697 auch in Versmold eine Leggekammer eingerichtet, die den Kredit und mit ihm den Absatz der Leinewand sehr beförderte. Dies sei, so Ledebur, dem Engagement des neuen brandenburgischen Kurfürsten zu verdanken. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts setzte ein recht kontinuierlicher wirtschaftlicher Aufschwung ein, der Versmold schließlich in den Kreis jener Weichbilder führte, die 1719 zu Städten erhoben wurden. Wesentlichen Anteil daran hatte die Einrichtung der Legge auf dem Marktplatz, die es nicht mehr erforderlich machte, das Leinen umständlich nach Bockholzhausen zu bringen. Wichtigstes Element eines großen Reformprojektes, das zu einem Bündel von fiskalischen, verwaltungstechnischen und strukturpolitischen Maßnahmen geschnürt wurde, war eine Steuerreform. Es ging um die Einführung der Akzise, einer indirekten Steuer, die bei Kauf- und Eigentumsübertragungen zu entrichten war. Dies hatte schon Kurfürst Friedrich Wilhelm seit den 1670er Jahren versucht, war dabei aber am Widerstand des Adels gescheitert. So wurden 1719 kurzerhand Dörfer und Weichbilder zu Städten heraufgestuft, um in den neu entstandenen Städten die Akzise zu erheben, womit auch in Ravensberg der neuzeitliche Stadttyp der Akzisestadt entstand. Auch jetzt löste dieses Ansinnen keine Begeisterung aus, wurden doch zu Recht neue finanzielle Belastungen befürchtet. Vor allem aber sah man den mit dem Wegfall der Weichbildrechte einhergehenden Verlust politischer Teilhabe, wie die Wahl des Bürgermeisters und der Stadtvorsteher, mit einiger Sorge, denn die Bürgermeister der Akzisestädte wurden von der landesherrlichen Verwaltung bestimmt. Ausgenommen von der neuen Steuer waren einige außerhalb des Ortskerns, aber noch im Wickbold gelegene Bauernhöfe sowie drei Wirtshäuser, für die es beim alten Steuersystem blieb. Auch im Hinblick auf eine fortan uneinheitliche Steuererhebung war die Reform zunächst alles andere als populär, wurde doch nun im neuen Stadtraum steuerlich mit zweierlei Maß gemessen. Einige Bestimmungen des Stadterhebungsedikts vom 17. April 1719 tragen durchaus den Charakter eines Konjunkturpakets zur Förderung der Bautätigkeit. So wurden für den Austausch der feuergefährlichen Strohdächer durch Ziegelbedachungen und für den Bau von Schornsteinen steuerliche und dienstliche Entlastungen in Aussicht gestellt. Immer wieder hatten offene Herdfeuer verheerende Brände ausgelöst, denn in den Strohdächern und dem Holz der Fachwerkbauten fanden die Flammen reichliche Nahrung. So auch am 16. April 1683, als ein Brand das Kirchenarchiv und Teile der kirchennahen Bebauung vernichtete. Als Ersatz für kommunale Befestigungen sollten Bauwillige dazu angehalten werden, die feldwärts ausgerichteten Hauswände massiv aufzurichten, wofür ihnen der kostenlose Erwerb der Bürgerrechte innerhalb einer Zweijahresfrist zugesichert wurde. Dies, so die Idee, würde den Neubau einer ohnehin auch bislang nicht vorhandenen Stadtmauer ersparen und damit die öffentliche Sicherheit gegenüber Bedrohungen von außen verbessern. Städtebaulich lehnt sich der Grundriss eines geschlossenen, kreisförmigen oder ovalen Häuserrings an die vielfach bestehenden befestigten Kirchhöfe an, die bis heute, etwa in Halle, gut erkennbar sind. Inwieweit die staatlichen Subventionen auch genutzt worden sind, lässt sich nur schwer überprüfen. Grundstücke, die nach einem Jahr noch nicht bebaut sein würden, sollten den Eigentümern wieder entzogen werden können, sofern andere Bauinteressenten darauf reflektierten. Bauenden Neubürgern wurde eine 15-jährige Befreiung von allen bürgerlichen Lasten sowie ein 15-prozentiger Zuschuss zu den Baukosten in Aussicht gestellt. Unter Maßgabe der Respektierung bewährter Strukturen sollten neu hinzuziehende Gewerbetreibende für die Anlegung nützlicher Manufakturen nach Kräften gefördert und ihnen der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern erleichtert werden. Überhaupt waren Fremde willkommen. In den Präliminarien des Stadtverleihungsedikts wird die Hoffnung geäußert, dass die Anwerbemaßnahmen mit der Zeit und bei vorkommender Veränderung mit dem Bischofstum Osnabrück, bei denen evangelischen Untersassen ein solches guten Ingress hoffentlich finden dürfte. Dies bedeutet, dass als Neubürger ausdrücklich Protestanten erwünscht waren, diesmal naheliegenderweise aus dem benachbarten Fürstentum Osnabrück, deren Religionsausübung mit der immerwährenden Kapitulation von 1650 verfassungsmäßig garantiert war, sie also dort keineswegs verfolgt wurden. Preußen suchte sich seine Zuwanderer gezielt aus, nicht nur nach volkswirtschaftlichen Nützlichkeitserwägungen, sondern auch nach konfessionellen Gesichtspunkten mit dem Ziel einer möglichst homogenen, lutherisch bzw. calvinistisch geprägten Gesellschaft. Mit weitgehenden Verhandlungsvollmachten ausgestattet, entschieden der aus Pommern stammende Steuerrat Michael Durham, der in Ravensberg ansässige Geheimrat Arnold Heinrich von Meinders und Lippstadts Bürgermeister Dietrich Ernst Zahn entweder nach örtlicher Prüfung oder, wie für Versmold, nach Aktenlage über die Stadtrechtsverleihungen. Durham und Zahn kamen erst im Nachgang der Privilegienerteilung am 1. Mai 1719 persönlich nach Versmold, um das königliche Edikt an den Bürgermeister Ahasverus Henrich Sieveking und die Vorsteher Schlichte Brede und Johann Heinrich Hotho zu überreichen. In der neuen Stadt zählten sie über 100 Feuerstätten. Die meisten Bürger verdienten ihren Lebensunterhalt durch die Herstellung groben Leinens und Garns. Unweit der Stadt lag die Wassermühle des adligen Hauses Kaldenhof. Für sich allein wären gewiss die Vergünstigungen, nicht aber die zunächst belastenden Maßnahmen präsentabel gewesen, weil sie in erster Linie der Auffüllung der staatlichen Schatulle und weniger den Bürgern vor Ort dienten. Erschwerend kam für Versmold die Verlegung des Gogerichtes nach Halle im Jahre 1653 hinzu. Die Befürchtung, dass sich das, was den frisch aus der Taufe gehobenen Städten in die Wiege gelegt worden war, als Mogelpackung erweisen würde, war jedoch unbegründet. Vielmehr waren die Maßnahmen eine Art Konjunkturspritze, die vor allem den wirtschaftlichen Motor auf Touren brachte, was vorab aber keineswegs sicher war. Der Wert der Stadtrechtsverleihungen bemisst sich daher mehr in seinen wirkungsgeschichtlichen Folgen als in dem Akt von 1719 selbst.